Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Redakteur Max Wieseler und sitze heute natürlich nicht alleine im Studio, sondern mal wieder mit Matthias. Hallo Matthias.
Hallo Max.
Ja, wenn wir beide vorm Mikro sitzen, dann stehen die Chancen ziemlich hoch, dass wir entweder über Serien oder über Star Wars reden. Und heute sogar beides. Also es passt gut zusammen, denn es geht wieder in eine weit, weit entfernte Galaxie. Wir nehmen eine neue Star Wars Serie unter die Lupe, und zwar Star Wars Skeleton Crew. Das letzte Mal, dass wir zu Star Wars geredet haben, war die Acolyte.
Ja, das war leider eine sehr kurze Star Wars Ära, nämlich kaum haben wir diesen Podcast aufgenommen, wurde die Serie schon wieder abgesetzt, obwohl wir da noch sehr guter Dinge war, dass noch einiges zu erzählen ist und die Serie auch mit einem sehr tollen Cliffhanger-Moment eigentlich geändert hat, der uns einen Creep in der Höhle gezeigt hat.
Ja, ich weiß, was für ein großer Star Wars Fan du bist, deswegen nach dieser ganzen Diskussion um die Acolyte muss ich fragen, wie ist dein Befinden aktuell, wie geht's dir als Star Wars Fan?
Ja, also ich meine, der Acolyte liegt zum Glück schon wieder einige Monate zurück, das heißt, ich habe den Schmerz schon einigermaßen verdaut, aber ja, ich weiß nicht, ich bin die letzten Jahre in dem Glauben aufgewachsen, dass der Acolyte das nächste große Ding im Star-Wars-Universum wird und wirklich halt so Anstoß für eine Ära wird, in die wir uns noch lange rein vertiefen können und das ja theoretisch auch schon seit ein paar Jahren durch die ganzen High Republic-Bücher und so tun können. Und ich hätte nicht damit gedacht, dass Lucasfilm da so frühzeitig einen Schlussstrich drunter setzt. Das ist echt schade gewesen, aber schaut die Acolyte trotzdem.
Immer noch ein Schockstarre. Ja, wenn ihr euch jetzt denkt, oh, schon wieder eine Star Wars Serie, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Auch wenn ihr euch denkt, yay, eine neue Star Wars Serie, dann natürlich auch. Ja, Skeleton Crew ist die schon siebte Star Wars Live-Action-Serie. Wenn ich mich nicht verzählt habe, es sind viele. Am 3. Dezember ist die Serie mit den ersten zwei Folgen bei Disney Plus an den Start gegangen. Insgesamt gibt es 8 und wir konnten schon vorab in die ersten 3 Folgen reinschauen. Das war jetzt viel Mathe. Und das Skeleton Crew macht doch einiges anders in der Sternsaga. Und das schauen wir uns heute etwas genauer an, denn ich glaube, so einige Fans sind vorab doch schon etwas abgeschreckt vielleicht von der Serie gewesen, weil das doch eher wie eine Kinderserie auf den ersten Blick aussieht. Und genau deswegen machen wir für euch den Seriencheck heute und geben euch einen ersten Eindruck, ob sich Skeleton Crew lohnt. Und zuerst natürlich spoilerfrei für alle Unentschlossenen und natürlich auch alle, die schon reingeschaut haben, geben wir euch einen Überblick, worum es geht, welche Figuren im Zentrum stehen, was die Serie anders macht und natürlich, was wir davon halten. Und am Ende gehen wir dann im Spoilerteil nochmal konkreter auf Highlights, Theorien und unsere Wünsche und Befürchtungen für den Rest der Serie ein. Und bevor wir jetzt loslegen, gibt es hier noch erst ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, fangen wir mit dem Nicht-Spoiler-Teil an. Ich würde sagen, ganz ehrlich, es gibt auch gar nicht so wirkliche Spoiler in der Serie, von daher kann man theoretisch schon über viel sprechen. Wollen wir erstmal mit dem ganz groben anfangen. Worum geht's? Oder die allererste Frage an dich, Matthias. Was ist eine Skeleton Crew?
Ja, was
geht
ist
es um Skelette?
Also ja, ich meine, es ist gar nicht so weit entfernt von einem Skelett. Das ist ja auch so das, was übrig bleibt, wenn man den Menschen von vielen anderen Teilen entledigt. Oh Gott, das wurde gerade sehr schnell, sehr düster. Nein, aber als Skeleton-Crew versteht man halt meistens so das Mindestmaß an Besatzung, was zum Beispiel an Bord eines Schiffs oder Flugzeugs anwesend sein muss, um alle lebensnotwendigen Dinge am Laufen zu halten.
Oder um ein Podcast-Gespräch zu führen, braucht man mindestens zwei Personen.
Ja, genau. Also wir sind hier quasi in der Skeleton-Crew-Besetzung hier im Podcast-Studio. Genau, und ich glaube, das passt auch ganz gut zu der Serie, weil wir haben hier im Zentrum auch ein Schiff, was sehr wichtig ist, aber auch definitiv nicht so voll besetzt ist, wie es sein könnte, sondern mit Menschen durch die Gegend fliegt, die tatsächlich noch nie im Weltraum waren. Und ich weiß nicht, und Skeleton Crew geht auch ein bisschen so, oder ich, also auf der einen Seite ist dieser Begriff, diese Minimalbesetzung, die notwendig ist, aber auf der anderen Seite ein Skelett, eine Crew, das hört sich doch schon alles nach so einem Piratenabenteuer an, oder?
Ja, wenn wir mal einen Piraten-Podcast machen, nennen wir ihn dann Skeletongestöber. mich hat tatsächlich die Ausgangslage von der Serie ein bisschen an Star Trek Prodigy erinnert. Mhm. Falls irgendjemand anderes Star Trek Prodigy gesehen hat, die Animationsserie, wo ich tatsächlich am Anfang, als sie gestartet ist, dachte, das fühlt sich nicht nach Star Trek, sondern nach Star Wars an. Also es ist ein Full-Circle-Moment. Da geht es nämlich auch um eine Gruppe von Kids, jungen Wesen, die ein Schiff entdecken, was sie dann in die Weiten der Galaxie bzw. des Quadranten transportiert. Danach hören die Ähnlichkeiten eigentlich auch schon auf. Sie haben dann auch so eine Mentorenfigur an Bord. Da ist es dann ein Hologrammprogramm klingt auch gut, was sie dann anführt und sie in Richtung von Star Trek dann bringt. Und hier ist es Dumbledore beziehungsweise ja, Jude Law. Jude Law.
Beziehungsweise zwischendrin auch noch Nick Frost als Turin SM33. Und wenn ihr das einfach mal ohne die Zahl ausspricht, könnt ihr auch Smee darin lesen, was vielleicht auch schon einen großen Referenzfilm für diese Serie
Das war ein mindblowing Moment, als ich die Untertitel gesehen habe und das erste Mal gecheckt habe, dass Smee heißt.
Also Smee hier, der Handlanger von Captain Hook in Peter Pan, genau.
Ja, und Jude Law hat auch Captain Hook gespielt. Also das ist,
tatsächlich,
das kommt alles zusammen.
Vor einem Jahr, vor zwei Jahren, wann kam der Peter Pan and Wendy? Das ist der David Lowery-Film, der auch hier, David Lowery, ein sehr toller Regisseur, der hier auch Folge 2 und 3 von Skeleton Crew inszeniert hat, genau. Also es sind sehr viele Full-Circle-Moment heute im Podcast.
Vielleicht nochmal konkreter jetzt auf die Geschichte. Also es geht um 4 Kinder und die kommen von einem fernen Planeten, den wir noch nie gesehen haben, der Ed-Etten heißt, und sie finden durch Zufall eine Luke tief im Wald und denken zuerst, es könnte ein Jedi-Tempel sein, ein Abenteuer wartet auf uns. Nein, es ist aber in Wahrheit ein verbuddeltes Raumschiff, was aus Versehen aktiviert wird und die Kinder wegtransportiert. Und da sie nicht sehr gut sind im Sternenlesen, wissen sie auch nicht genau, wie sie nach Hause kommen und müssen dann einen Weg zurückfinden und treffen halt als erstes auf ihrer Reise auf Piraten, wie das halt so ist.
Schlecht gelaufen. Ich meine, was man schon immer kleinen Kindern sagt, steigt niemals in den Van da hinten ein.
Genau.
Steigt niemals in diesen Jedi-Tempel ein, der womöglich ein Raumschiff ist, was sich verselbstständigt und euch in die unendlichen Weiten des Weltraums entführt, wo auch einfach niemand weiß, woher ihr kommt. Also es ist schon, also du hast vorhin so als Kinderserie bezeichnet, ich würde es eher unter dem Coming-of-Age-Begriff einfach so definieren, also, und
don't call it Kinderserie. Don't call it coming of age.
Ja, nein. Also ja. So als Kinderserie verstehe ich auch was definitiv an so ein kindliches Publikum auch gerichtet ist, während eine Coming of Age Geschichte, die ist sehr universell ansprechend, und ich finde, dass das hier eigentlich wirklich eine richtig richtig tolle Prämisse ist, wenn du drüber nachdenkst, oh Gott, dieser Sprung zum Erwachsenwerden und diese ganze Unsicherheit, die damit kommt, und auf einmal bist du allein in dieser Dunkelheit des Weltraums, schaust in diese ganzen Sterne, aber kein Mensch kann dir diesen Weg zurücksagen. Also mehr Lost in Space kann man nicht sein. Das hat mich schon gekriegt irgendwie, als ich verstanden habe, worauf das Ganze hinausläuft.
Auf was läuft es denn hinaus?
So viel dürfen wir jetzt, glaube ich, hier in diesem spoilerfreien Teil noch nicht verraten. Da müsst ihr noch ein paar Minuten länger drin bleiben, aber wir haben ja auch erst nur 3 Episoden gesehen, also wer weiß, vielleicht macht die Serie nochmal einen ganz harten Turn und wir gucken auch wieder in eine dunkle Höhle hinein, wo jemand lauert.
Ich glaube nicht. Genau, wollen wir einmal kurz die Figuren vorstellen, dadurch ja auch ein bisschen über die Handlung. Also die vier Kids vom Planeten Ad Atom, wer sind die? Da haben wir einmal...
Wim? Ich fang,
genau.
Achso, ja. Oder wolltest du mit jemand anderem anfangen?
Nein, ich wollte mit Wim anfangen. Also,
Wim ist das Main Kid, gespielt von Ravi Cabot. Cornes, oh Gott, das ist jetzt ganz peinlich, die ganzen Kinderstarnamen zu sagen, weil das alles wirklich noch recht unbekannte Leute sind, also keine...
Nehmen wir lieber die Charakternamen, die sind ja schon schwer genug, sich selbst zu merken.
Genau, also Wim ist unser Main Kid, er ist im Endeffekt ein Fan im Star Wars Universum, also er hat ein Kinderzimmer, was voll ist mit Spielfiguren, er hat auf keinen Fall Bock für irgendwelche Klausuren zu lernen, sondern geht am liebsten sein Datapad durch und liest da irgendwelche Legenden über die Jedi und ihre Kriege und so weiter und muss sich aber auch von seinem Vater anhören, das sind doch Bedtime-Stories und bist du dafür nicht inzwischen ein bisschen zu alt? Oder so, aber Wim ist so eine klassische Träumerfigur. Eigentlich im Endeffekt wie Luke Skywalker und der liegt dann auch in einer Szene irgendwie in seinem Bett und schaut in den Sternenhimmel, so wie Luke halt am Anfang von Episode 4 auf Tatooine da den kleinen Hügel hochläuft, in diese Zwillingssonnen schaut und sich einfach vorstellt, wie groß diese Galaxis sein muss. Der Unterschied ist so ein bisschen, dass Ad Atten, der Heimatplanet von Wim, recht abgeschirmt einfach von dem Rest der Welt ist und dass es irgendwann auch so mal das Zitat gibt, hier kommt keiner raus oder rein irgendwie. Wir haben im Endeffekt eine Barriere. Wir wollen nicht so viel mit dem Rest der Welt zu tun haben. Also du bist da richtig in so einer gut behüteten Vorstadtwelt, wie man sie aus
sieht halt so Suburbia richtig aus.
Ja, genau.
Aus.
So,
nur mit einem Star Wars Twist.
Ja, so 1980er Suburbia, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt. Alles ist sehr, sehr, sehr vielleicht zu gut behütet. Und trotzdem hat Wim irgendwie diesen Abenteuergeist. Und als er dann über diese Luke im Endeffekt im Hinterhof der Schule, im Wald, beim Spielen irgendwie so drüber stolpert, dann ist das natürlich was, was ihm keine Ruhe mehr lässt. Auch wenn jeder um ihn rum sagt, lern doch vielleicht einfach mal für deine Abschlussprüfung, weil vielleicht kannst du dann auch deinen Beitrag leisten. Es geht, es fühlt sich sehr wie so ein abgeriegeltes DDR-System, hast du es glaube ich auch schon genannt, als wir direkt irgendwie nach den Folgen über die Serie gesprochen haben. Also man ist da in so einer halben Utopie drin, aber es ist auch irgendwie ein sehr seltsamer Beigeschmack dabei, weil alles zu klar nach Regeln definiert ist. Es gibt zu viele
Genau, das heißt, jeder hat seinen Platz im großen Werk und jeder hat einen Job, den er zugeteilt bekommt für den Rest seines Lebens.
Und was gibt's Schlimmeres für ein Kind, was einfach nur Dinge entdecken will und sich irgendwie von diesen Träumen, von diesen Jedi oder so inspirieren lassen möchte. Also irgendwie Ad Atten ist definitiv kein Planet, an dem jemals irgendwas Aufregendes passiert ist, außer eben der Moment, wenn du ein Jedi-Tempel oder ein Raumschiff im Hinterhof entdeckst und ja, dann muss der ausgegraben werden und da ist die erste Person, an die sich Wim wendet, sein bester Freund.
Nee.
Um zu erklären, warum Max und ich gerade so in Freundtränen ausbrechen. Neil ist ein kleiner blauer Elefant, um es mal ganz banal nach unten zu brechen. Stellt euch irgendwie so eine Mischung aus einem Teddybären und dem blauen Elefanten aus der Sendung mit der Maus vor. Dann kommt ihr vielleicht irgendwo dahin. Es ist definitiv eine der putzigsten Star Wars Kreaturen, die in den vergangenen Jahren, wenn nicht überhaupt generell in diesem Universum eingeführt wurden und die Freundschaft zwischen den beiden, die funzt auch sofort auf den ersten Drücker, schon bei dem Moment, wo sie sich irgendwie an der Bushaltestelle treffen und ein unsichtbares Jedi-Duell nachspielen und dann kommt auch gleich wie in jedem anderen Coming-of-Age-Film dieser Schnitt auf alle anderen Mitschülerinnen, die irgendwie dastehen und guys, are you okay?
Genau.
Weirdos. Und also weiß nicht, da kriegt das der Film irgendwie sehr schön hin, so gängige Coming-of-Age-Elemente mit dieser spezifischen Star Wars Lore zu vereinen, ohne dass man auch zu tief drinne stecken muss. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie die Sacred Jedi Texts gelesen haben, die Luke da in Episode 8 in seinem Baum versteckt. Aber Neil auf alle Fälle. Neil, eine gute
trottelig.
Seele.
Liebenswert-trottelig.
Liebenswert-trottelig, ja. Es sind auch so die Archetypen, die man halt in einem Coming-of-Age-Film hat. Also wir haben irgendwie die Hauptfigur, die schon klassisch so als Held auch positioniert ist. Den besten Freund, der ja,
so ein bisschen ängstlich ist, ja, ein bisschen genau. Tapsig, wenn er mal irgendwie durch eine Luke durchsteigen will, bleibt er hängen mit seinem Hintern und so diese Figur halt.
Genau, und dann haben wir natürlich noch die coolen Girls, die weil coolen bisher Girls. Waren wir nur bei den Boys irgendwie und das ist ja auch irgendwie so ein typisches, ich muss immer an Bibi und Tina, Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs.
Und da denken. Ist Fern dann Bibi oder Tina?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Und ja, es ist ein extremes Klischee, aber viele Coming-of-Age-Geschichten haben ja auch dann diesen Moment drinne von, okay, wir gehen da als sehr unterschiedliche Parteien aufeinander zu, aber dadurch, dass wir dieses Abenteuer gemeinsam durchstehen, merken wir, dass, keine Ahnung, Mädchen oder Jungs gar nicht so unterschiedlich sind und oh mein Gott, warum werden wir von Erwachsenen überhaupt in diese steifen Rollen immer gezwängt? Auf alle Fälle gibt es da dann noch Fern und KB, das sind quasi die Coolen am Schulhof, die fahren mit ihren Speederbikes, düsen die durch die Gegend. Fern ist so ein bisschen... Ja, die mutigste, würde ich sagen, in dieser...
Die taffe Rebellen.
Genau, ja, in dieser Runde und auch irgendwie die, auf die man so als Kind sofort irgendwie so einen Crush hat. So, weißt du, sie kommt einfach rein in die Schule und sie ist cool. So, du kannst überhaupt nichts dagegen tun, damn. Und ja, KB dann auch so ein bisschen das Pendant zu Neil und ja, dann graben sie das Raumschiff aus.
KB muss ich mal als erstes an Jordi LaForge denken von Star Trek, weil sie auch diesen Visor hat, den sie immer
okay,
rum hat.
Okay, ich weiß nicht, wer Jordi LaForge aus Star Trek
ist. Gut, wir machen dann nochmal demnächst einen Star Trek Podcast, Matthias.
Das tut mir leid.
Auf jeden Fall ist sie das analytische Genie. Das ist ja auch so von diesen 80er-Kids-Filmen auch so ein Stereotyp eigentlich.
Ja, also. Irgendwie so der Nerd im Endeffekt. Wobei Wim ja im Endeffekt auch ein Nerd ist mit seinem ganzen Star Wars Wissen, sage ich schon, mit seiner Jedi-Obsession, die er sich da angeeignet hat.
Also aber sie ist dann der Technik-Nerd.
Ja, das ist eine gute Unterscheidung.
Und ziemlich wichtig, wenn man ein Raumschiff bedienen muss.
Das tatsächlich, weil eigentlich hat da keiner von denen eine Ahnung, wie überhaupt irgendwas funktioniert.
Genau. Wim weiß nur, wie man leuchtende Knöpfe drückt.
Das finde ich auch so schön, dass irgendwie der Auslöser der ganzen Katastrophe, nenne ich es jetzt mal, irgendwie wirklich einfach nur ein neugieriges Kind ist, was auch in dem Moment noch gesagt bekommt, egal was du tust,
drücke
nichts an.
Und dann ist da dieser pulsierende grüne Knopf und man spürt das richtig so, drück mich, sagt dieser
und
Knopf.
Und auch sehr schön von der Kamera eingefangen, wie er da steht, vorne dieses Blinken, der Fokus shiftet.
Und dann macht er pip.
Ja, und dann, das finde ich auch einen sehr schönen Moment irgendwie, dass dieses Raumschiff fast schon so einen eigenen Charakter auch irgendwie besitzt und sich so verselbstständigt. Da musste ich dann irgendwie dran denken, wenn du irgendwie den allerersten Alien-Film schaust und am Anfang auch irgendwie in diesen dunklen Gängen bist und ich fragst, was ist hier Unheimliches los? Und langsam beginnt dieses Protokoll und du hast erst nur diese Buchstaben, Ziffern auf einem dunklen Bildschirm und nach erwacht irgendwie das ganze Raumschiff zum Leben. Das ist auch so ein richtig toller Gänsehautmoment.
Und damit erwacht auch SMI, SM33. Was mich tatsächlich auch so, das hätte auch die Nostromo sein können, dieser Shot, wo du einfach diesen dunklen Gang hast und dann hörst du nur dieses Stapfen, was da auf die Kinder zukommt. Genau, und das ist ein handgemachter Roboter, kein CGI-Roboter, der sieht ziemlich cool aus, finde ich.
Ja.
Mit seiner leeren Augenhöhle, in der eine Ratte wohnt. Hat sowas richtiges Piratiges, hat diese an sich.
Vom Design her sehr gelungen. Ich glaube, am ehesten würde ich ihn vergleichen mit K2SO aus Rogue One und jetzt demnächst Endor Season 2.
Nur noch ein bisschen rabiater.
Ja, das ist halt so ein Pirat. Der hat schon einiges mitgemacht und redet. Aber was ich sehr toll finde, ist, dass er trotzdem sehr nach so einem Protokoll funktioniert und dann irgendwie so, naja, ihr seht ja erstmal sehr jung irgendwie aus, um hier Kapitän sein zu wollen. Und dann stellt ihm doch Fern mehr oder weniger, lockt ihn in so eine Falle. So wie sie am Anfang auch schon bei sich zu Hause irgendwie so den Hausdruiden umprogrammiert, so mit, bitte einmal schnell das Protokoll überschreiben. Ich war zu Hause und habe gelernt. Und dann der Druide, sie war zu Hause und hat gelernt. Babbelt ihr das einfach nach und im Endeffekt wiederholt sie dann diesen Trick mit SMI, dass sie SM33, dass sie irgendwie sagt, ich habe deinen Captain getötet. Das bedeutet doch, dass ich jetzt dein neuer Vorgesetzter bin, mehr oder weniger. Und er dann so, oh ja, okay, ja, das musste, rein theoretisch ist das richtig. Okay, Captain, ei, Captain.
Er sagt immer ei, er steht doch immer so irgendwo im Raum und sagt, ei.
Ja. Er hat auch so diese Schultern so hochgezogen. Also wirklich sehr, sehr tolles Spiel mit, ich habe mir so Making-of-Bilder angeschaut, wo man sieht irgendwie, du
sind
hast
da
vorne
so Puppeteers dahinter?
Genau, so jemand, der ihn quasi mit so Stöcken bewegt im Endeffekt. Und Nick Frost ist dann tatsächlich gar nicht am Set, sondern leiht ihm nur seine Stimme später im Synchronstudio. Aber ich glaube, das ist bei sehr, sehr vielen Star Wars Figuren der Fall, dass es so die Summe von vielen einzelnen Beteiligungen ist. Also selbst wenn wir, klar, Darth Vader ist vielleicht das beste Beispiel mit den ganzen verschiedenen Darstellern und Menschen, die ihn gesprochen verkörpert haben, aber selbst wenn wir hier nur ganz kurz um die Ecke zu The Mandalorian gehen, ist Pedro Pascal wirklich der Mandalorian oder inzwischen nur noch die Stimme, und müssten wir nicht eigentlich auch an die ganzen anderen Leute denken, die ihn spielen, die Stunt-Doubles hier, Latif Crowder und so weiter.
Ich musste nur daran denken, irgendwie, warum sind die coolsten Droiden bei Star Wars eigentlich immer britisch?
Ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch hier so, Star Wars hat doch eine reiche Tradition mit britischen Akzenten, würde ich sagen.
Ja, stimmt. Der coolste davor war für mich Hu Yang aus Ahsoka.
Okay,
Eines der wenigen Highlights aus Ahsoka.
Auch mit David Tennant einen sehr guten britischen Sprecher am Start.
Genau, und jetzt haben wir Nick Frost.
Muss man ein Druiden-Ranking machen.
Oh ja. Dann haben wir noch den großen Star, den sollten wir nicht vergessen. Weil die Kids auf einer Piratenburg, auf einem Piratenstützpunkt landen. Und dort natürlich direkt im Knast. Wie das halt so ist.
Ab in den Kerker.
Genau, auf die Gründe gehen wir vielleicht nachher im Spoiler-Teil ein. Genau, und da treffen sie einen mysteriösen Mann, der Schlüssel schweben lassen kann.
Mhm.
Und er heißt?
J. Nanawood und wird gespielt von Dumbledore. Jude Law.
Ja, Jude Law,
also der Young Hot Dumbledore aus dem Fantastic Beasts Film und hat ja auch schon in ganz vielen anderen größeren Sachen mitgemischt. Hier den Sherlock Holmes Film war er als Dr. Watson dabei. In Captain Marvel war er als auch schon sehr zwielichtige Figur positioniert. Und Science Fiction hat er zum Beispiel mit dem ganz tollen AI von Steven Spielberg auch schon durchgespielt, wo er auch so im Endeffekt so eine mehr oder weniger unfreiwillige Vaterfigur für ein kleines Kind in einer futuristischen Umgebung wird, das nicht nach Hause findet. Oh mein Gott, Full Circle Moment again.
Aber warum hilft er den Kindern? Aus der Güte seines Herzens?
Ja, das ist so ein bisschen die große Frage, glaube ich, die Serie aufmacht. Und es gibt ja so zwei zentrale Geheimnisse, würde ich sagen, die ein bisschen der Motor von dem Ganzen ist, zumindest ausgehend von den ersten drei Folgen. Klar, wir haben irgendwie diesen Abenteuer- und Entdeckergeist der Kinder, und das steckt auch irgendwie an, das so durch ihre Augen alles kennenzulernen. Da ist sehr viel Staunen wieder dabei irgendwie bei Star Wars, gerade wenn man jetzt sagt, ist ja immer wieder das Gleiche, aber ich finde irgendwie, es tut sehr gut, das durch diese unschuldige Perspektive zu sehen, und dann landest du plötzlich eben auf so einem Raumhafen, wo nur Piraten unterwegs sind und dir direkt an den Kragen wollen, und auch irgendwie sehr schön, wie dieses Coming-of-Age-Motiv weitergetragen wird von das Pausengeld, was der Vater am Anfang so bei Wim einfach auf den Tisch legt und sagt, so, das muss jetzt für die Woche reichen, und du denkst dir halt, ja okay, Pausengeld im Star Wars-Universum, haben sie das Klischee auch mitgenommen, aber es wird dann auch so schön weitergebaut mit, kaum sind sie da unter Piraten, kommt halt der Bulli und will erstmal das Pausengeld abnehmen, und dann stellt sich natürlich heraus, dass das Pausengeld auch noch sehr wertvoll ist. Tatsächlich, nee, aber irgendwie diese zwei Mysterien, glaube ich, die Serie antreiben, ist einmal die Heimatwelt der Kinder, Ad-Atten, warum kennt diesen Planeten keiner, was ist da los, warum kann nicht einfach jemand auf eine Sternenkarte gucken und sagen, weiß nicht, so wie ich halt bei Google Maps.
Weil die alle nicht wissen, wie man schreibt. Deswegen finden sie nicht.
Hätte Wim mal für die Schule gelernt, dann könnte er das auch buchstabieren und wäre jetzt schon zu Hause. Nein, also der Planet, das eine Geheimnis, und das andere Geheimnis ist so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich mit Jude Laws Figur los? Können wir ihm über den Weg trauen? Und dann kommt auch wieder so ein Rashomon-Aspekt dazu. Also wir haben ja schon bei Acolyte sehr viel über Rashomon gesprochen. Also dieser große Akira Kurosawa-Film, wo wir eine Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt bekommen, und jedes Mal ändert sich so ein bisschen der Blickwinkel, den wir auf diverse Ereignisse und Figuren haben, und dadurch werden wir als Zuschauer natürlich aufgefordert zu hinterfragen, was wird uns da erzählt, an was können wir uns wirklich festhalten, und ähnlich ist es mit dieser Jude Law-Figur, die ja eben eingeführt wird mit, ich kann den Schlüssel schweben lassen.
Moment. Und die Kinder sagen, oh, ein Jedi!
Genau, aber Achtung, das sagen die Kinder, das sagt nie Jude Law, und das ist schon so eines der ersten Missverständnisse, auf das hinausläuft, und dann hat die Serie, glaube ich, sehr viel Spaß damit, ihnen immer so eine andere neue Geschichte dran zu hängen, egal, oder es ist immer davon abhängig, auf wen er trifft. Jeder hat mit Jude Laws Figur andere Erfahrungen gesammelt, und das wird dann zum Beispiel schon durch den Namen zum Ausdruck gebracht. Also J. Nanawood ist nicht der einzige Name, den er hier in dieser Serie tragen
Dumbledore.
Oh Gott. Ja, nee, Dumbledore, es ist nicht so viel, kann ich versichern. Wobei, who am I to judge?
Elvis Nanawood.
Elvis Nanawood. Ja, nee, also ein sehr, sehr tolles Element irgendwie, was auch sehr zu diesem Piratenthema passt. Also es ist fast so wie Jack Sparrow oder so, der auch jedes Mal eine andere Geschichte raushaut, je nachdem, welche Geschichte ihn halt weiterbringt. Und ja, ich habe tatsächlich Jude Law interviewt und ihn auch so ein bisschen in diese Richtung gedrängt mit, naja, ist er jetzt ein guter oder nicht?
Und ihn in die Ecke gedrängt.
Er hat das natürlich nicht verraten, aber was er über seine Figur gesagt hat, was ich sehr spannend fand, ist, dass er den Charakter schon eher so ein bisschen in dieser zwielichtigen Kerbe zwischen Lando Calrissian und Han Solo angelegt hat. Also da ist so ein bisschen ein schurkisches Element, aber in seinem Herzen meinte er, glaubt er, dass Yod Nanawood doch ein guter ist. Und deswegen hoffe ich mal, dass er am Ende nicht derjenige ist, der zum Beispiel wie Beckett in Solo Star Wars Story, der maßlos unterschätzte Solo Star Wars Story, wo dann auch die Mentorenfigur letzten Endes sich als Verräter entpuppt. Kann ja alles möglich sein. Wir sind in einer Piratengeschichte und wenn ich auch noch ein Vorbild irgendwie für diesen Film nennen müsste, dann wäre es zum Beispiel Treasure Island, beziehungsweise der Schatzplanet von Disney, wo das Ganze auch so ein bisschen in die Zukunft, in den Weltraum mit Raumschiffen und so weiter verlagert wird. Und
die Serie macht ja kein Geheimnis draus, weil jeder Figur, denen diese Kinder begegnen, sagt, vertraut dem Typen nicht,
ja, genau.
Der will nur an euer genau. Geld. Aber sie brauchen ihn halt, weil er vielleicht eine Möglichkeit hat, um sie nach Hause zu bringen.
Genau, also so ein bisschen die gegenseitige Abhängigkeit, ja.
Und dann haben wir noch, sollen wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, wir haben gesagt, es ist eine Piratenserie. Piraten gibt's natürlich.
Ah ja, natürlich, es gibt
Die bleiben halt alle so ein bisschen blass, das können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Deswegen sind sie uns, glaube ich, jetzt auch nicht als erstes ins Gedächtnis gekommen. Och, lass uns über Brutus sprechen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, als wenn es eine markante Figur in dieser Serie gibt, die auch gleich Teil der Öffnungssequenz ist. Skeleton Crew beginnt eigentlich wie jeder Star Wars Film, der Blick in den Weltraum und es schiebt sich ein gigantisches Schiff vor die Kamera. Das ist ein Bild, glaube ich, was alle Star Wars Fans seit 1977 begleitet. Und
dann schiebt sich ein anderes Schiff in das Schiff.
Genau. Und dann sehen wir eine Enterei im Star Wars Universum. Es ist leider nicht die größte Action-Szene, die ich mir da vorstellen würde. Also erwartet jetzt nicht ein Opening wie Revenge of the Sith oder so, wo wir erstmal 5 Minuten irgendwie schwindelerregend durch sich gegenseitig bekriegende Raumschiffe fliegen. Aber der Akt des Enterns ist schon ziemlich geil dargestellt, wenn das Piratenraumschiff dann aus seiner Seite heraus so im Endeffekt lange Rohre schießt, die durch die Wände des anderen Raumschiffs brechen und durch die Rohre können dann auch die ganzen Piraten im Weltraum quasi laufen. Das ist schon ein ziemlich geiles Manöver, das irgendwie so zu sehen, so adaptiert mit. Jeder kennt irgendwie ein Enter-Manöver in einem klassischen Piratenfilm wie, keine Ahnung, Fluch der Karibik oder was auch immer. Das dann übertragen auf eben die speziellen Designs im Star-Wars-Universum ist sehr interessant. Und da tritt dann neben einem mysteriösen, maskierten Piratenkapitän auch seine rechte Hand ins Bild. Brutus, ein Werwolf, der auch aus Werewolf by Night entflohen sein könnte oder Werewolf in London oder woher auch immer. Und es ist wirklich, es ist ein richtig geiles Kostüm, was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen, das soll jetzt cool sein, aussieht, aber im Endeffekt ist es in einer Tradition mit all diesen ganzen bizarren Kostümen, die du in Episode 4 in der Kantina zum Beispiel siehst. Und da sitzt ja auch zwischendrin einfach so ein Teufel rum. Und du dich fragst, ist das jetzt ein spezielles Star Wars Design? Aber weiß nicht, der stapft da einfach so rein. Und Brutus ist auch so ein perfekter Name für ihn.
Dann gibt's noch diesen einen, der hat so 2 große Glubschaugen, die oben raushängen, wo ein Auge durchgeschossen wird, damit er später eine Augenklappe tragen kann als Pirat. Dann haben wir Steve Urkel.
Ja.
Jaleel White als der Einzige, der nicht in einem großen Kostüm feststeckt bei den Piraten. Aber der hat auch nicht so viel zu tun, außer nee, 2 Sätze.
Bisher, ehrlich gesagt, ja, eine sehr vergessenswerte Figur.
Genau, und dann gibt es noch einen Piraten, womit wir vielleicht die nächste Frage direkt klären können, wo denn das Ganze überhaupt spielt, weil die Star Wars Timeline ist natürlich endlos, tausende Jahre. Und da gibt eine Nebenfigur im Hintergrund eigentlich schon die Antwort, wann das spielt.
Genau, Vane taucht ihr auf und falls ihr euch nicht erinnern könnt.
Bane?
Nicht Bane, nicht der Batman-Schurke, sondern Vane mit einem V wie Vendetta, oh Gott. Vane aus The Mandalorian Staffel 3, der taucht da kurz auf, wenn es so ein bisschen um die Schlacht um Nevarro geht und entpuppt sich da auch als ziemlicher Feigling, ja, er flieht am Ende und
jetzt wissen wir,
macht sich aus dem Staub. Und genau das, würde ich sagen, ist so der deutlichste Hinweis, den wir bekommen, wann das angesiedelt ist, nämlich nach den Ereignissen von der dritten Staffel von The Mandalorian. Und um euch da auch noch ein bisschen mehr Gespür zu geben, Skeleton Crew ist tatsächlich offiziell Teil von diesem Mandoverse, was eben sich so um The Mandalorian gebildet hat, wo wir auch The Book of Boba Fett bekommen haben und Ahsoka. Das waren bisher so die drei Serien. Und Skeleton Crew ist jetzt auch so die dritte. Das heißt,
treffen die Kinder dann auf Luke Skywalker am Ende?
Who knows? Ich meine, der ist ja recht gut darin, irgendwie kleine Kinder einzusammeln und in seinen Jedi-Tempel mitzunehmen. Und das,
wie das ausgeht, wissen wir aber für die Kinder.
Oh Gott, das hört sich irgendwie düster und creepy an, aber sollte es überhaupt nicht sein. Ich habe keine Ahnung, ob wirklich so ein großer Cameo passiert. Ich glaube, die Showrunner hier haben sich auch schon dazu geäußert. Das sind John Watts und Christopher Ford, die haben gemeinsam auch schon den ersten Spider-Man Homecoming im Marvel Cinematic Universe geschrieben. Also auch schon da in einem großen Franchise irgendwie so einen Seiteneinstieg über eine Coming-of-Age-Geschichte gefunden. Das gleiche machen sie jetzt im Endeffekt auch mit Skeleton Crew. Aber auch wenn das jetzt Teil von dem Mandoverse ist und sich zum Beispiel auch visuell sehr ähnelt, weil das alles Serien sind, die in dieser Volume-Studio-Umgebung gedreht sind, wo es diese riesigen LED-Leinwände gibt, wo die Schauspieler dann davor stehen und schon direkt die Hintergründe, die wir dann auch in der fertigen Serie sind, da hingeworfen werden. Da gibt's einige Parallelen, aber ehrlich gesagt, diese Vane-Connection ist bisher so das Konkreteste, was wir zu den anderen Serien haben. Und man kann Skeleton Crew wirklich komplett alleinstehend für sich betrachtet gucken. Es ist wirklich in erster Linie diese vier Kids, wie sie in den Weltraum kommen und jetzt ihren Weg zurücksuchen. Und alles andere ist bisher, weiß nicht.
Bisher.
Aber ich habe das Gefühl, die Serie ist so geschrieben, dass sich vieles auch dann einfach im Kontext des Geschehens erklärt. Und klar, da taucht mal hier irgendwie New Republic oder sowas auf, aber man muss nicht genau wissen, was es damit auf sich hat, sondern irgendwie durch die Dialoge und so wird schon ein gutes Gespür dafür gegeben, wo man sich ungefähr in einer großen Star Wars Geschichte befinden könnte, welche Schlachten schon geschlagen wurden, welche nicht, was ist der Zustand der Galaxis, ist wirklich alles so gut wie auf Ad-Atten?
Genau, das ist vom Mandoverse, die Serie ist tatsächlich die letzte Mandoverse-Serie.
Ja, zumindest vorerst angekündigt. Ja.
Zumindest die letzte neue, die angekündigt wurde. Auch generell die letzte neue Star-Wars-Serie bisher überhaupt.
Ja, wir hatten ja den großen D23-Day 2020, ist das jetzt glaube ich schon her, wo Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm, auf die Bühne kam und sehr, sehr, sehr viele Projekte angekündigt hat. Und alle, die ernsthaft Form angenommen haben, sind jetzt im Endeffekt veröffentlicht. Wir kriegen noch zwei Staffeln nachgeschoben nächstes Jahr, nämlich Andor Staffel 2 und Ahsoka vermutlich erst übernächstes. Und
Visions Staffel 3.
Stimmt, Visions Staffel 3.
Zählt ja nicht bei Live-Action dazu.
Und ansonsten ist entweder alles wieder verworfen, wie zum Beispiel Rangers of the New Republic wäre noch so eine Mandoverse-Serie gewesen. Und es wurde auch noch eine Lando Calrissian-Serie angekündigt, die inzwischen sich in einen Kinofilm verwandelt hat, der aber auch noch so vage irgendwo in diesen Sternen steht, dass ich mich eigentlich gar nicht traue zu sagen, der kommt.
Der einzige Star Wars Film, der garantiert kommt, ist der Mandalorian und Grogu Film.
Genau, das ist auch der, wo sie auch schon Bildmaterial gezeigt haben. Der existiert zumindest, er ist im Entstehen.
Bin ich gespannt, was sie danach machen. Eigentlich war ja geplant, mit einem großen Film dieses ganze Mandoverse zu beenden, wo dann alles zusammenfindet von Ahsoka, vielleicht auch die Skeleton Crew. Bin ich gespannt, wie sie das machen, ob sie vielleicht jetzt auch noch abwarten, wie der Film ankommt und danach vielleicht entscheiden, ob sie das mit einer Miniserie machen oder im Kino.
Ja, also ich meine, es ist immer schwer, irgendwie über die Zukunft von Star Wars zu rechnen, nachdem wir in den letzten Jahren wirklich so viele verworfene Pläne erlebt haben. Aber ich denke mal, dieser große Mandoverse-Film von Dave Filoni auch, das ist ein Ding, was erst passieren wird, wenn The Mandalorian und Grogu, was der Mando-Film von Jon Favreau ist, wenn der wirklich hittet.
Definitiv, ich werde den ja 3000 Mal gucken im Kino.
Da bin ich erleichtert, dass nicht Solo 2 passiert.
Wir haben schon viel zu lange Grogu-Flaute bei Disney Plus.
Eigentlich ist es doch erst ein Jahr her. Ja gut.
Es ist schon zu lang.
Ja.
Genau. Wir haben schon, das ist schon ein bisschen rausgeschält, wie sich die Serie unterscheidet von anderen Star Wars Serien.
Ich glaube, über eine große Referenz müssen wir noch reden, die eigentlich so gar nichts mit Star Wars zu tun hat. Max, erzähl mir, an was denkst du, wenn ich Amblin sage?
Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen.
Oh Gott.
Es unterscheidet sich ja. Nein, genau. Oder magst du das mal erklären? Amblin Entertainment. Es wurde ja viel dieses Wort genannt, dass diese Serie an Amblin-Filme angelehnt ist und die Vibes von Amblin-Filmen. Aber vielleicht gibt's auch Menschen, die gar nichts damit anfangen können mit dem Begriff. Und warum passt Emblin so gut zu Star Wars?
Genau, ich glaube ehrlich gesagt, dass sehr viele damit nichts anfangen können und war auch immer überrascht, dass das so als die offensichtliche Referenz genannt wurde. Also es ist jetzt nicht der Elevator-Pitch, glaube ich, der bei den meisten Menschen sofort was auslöst, das klingelt. Aber Emblin auf alle Fälle ist das Filmproduktionsstudio von Steven Spielberg, Kathleen Kennedy und Frank Marshall, gegründet 1980 und im Endeffekt die Heimat von den meisten
Poltergeist.
von Poltergeist, ja gut. Finde ich im Kontext von Skeleton Crew gar nicht so verkehrt. Genau, also Emblin wird vor allem assoziiert mit den großen Spielberg-Blockbustern, die rausgekommen sind im Lauf der Zeit und hatte natürlich in den 80ern dann direkt so eine erste Blütephase. Da ist dann zum Beispiel auch sowas wie Back to the Future erschienen. Continental Divide war der allererste Film unter dem Emblin Banner und Gremlins zum Beispiel gehört dazu, ist auch so ein Klassiker, den jeder vermutlich kennt. Und ich glaube, für Skeleton Crew würde ich drei Filme rausschälen, nämlich Gremlins, E.T. und tatsächlich Poltergeist, die sehr gut
nicht
passen.
Nicht die Goonies.
Was habe ich gesagt?
Gremlins.
Ah, pardon.
Die Gremlins.
Ich geh nochmal einen Schritt zurück und sage, die Goonies.
Was, Jude Laws Charakter darf nicht nach Mitternacht gefüttert werden?
Untersteht euch, wer Jude Law nach Mitternacht füttert, der muss sich nicht wundern, wenn, naja, egal. Die Goonies, E.T. und Poltergeist, ich werde das kurz erklären. Vielleicht noch ganz kurz der Kontext, warum auch Emblin diese Lucasfilm-Nähe hat. Ich habe ja schon gesagt, Kathleen Kennedy ist eines der drei Gründungsmitglieder von der Filmproduktionsfirma und Kathleen Kennedy ist ja seit dem Aufkauf von Lucasfilm durch Disney auch die Präsidentin von Lucasfilm, ist quasi dort in die Fußstapfen von George Lucas getreten und stellt euch einfach als die Chefin von diesem ganzen Franchise vor. Lucasfilm ist natürlich nicht nur Star Wars. In der Vergangenheit kamen auch Sachen wie die Willowsay zu Disney Plus oder der neue Indiana Jones Film, der ins Kino kam. Und theoretisch war Lucasfilm auch noch ein Tick breiter aufgestellt und hat andere Projekte entwickelt. Aber ich glaube, aktuell ist die Marschrichtung schon Fokus auf Star Wars. Das ist das Kernfranchise. Lucasfilm ist im Endeffekt damit synonym zu Marvel Studios, die ja auch nur ihre Marvel-Filme haben und nicht nebenbei noch irgendwelche anderen Prestige-Dramen oder so entwickeln. Dafür ist dann bei Disney eine andere Abteilung, ein anderes Studio verantwortlich. Auf alle Fälle Kathleen Kennedy, Emblin, Lucasfilm, da schließt sich ein weiterer Kreis in diesem Podcast. Und warum ich gerade diese drei Filme genannt habe, ist einmal Goonies in Space. Das dürfte definitiv der Elevator-Pitch für Skeleton Crew gewesen sein. Wir haben Kids, die auf ein Abenteuer Hals über Kopf hineingeraten und in einer Höhle ein Piratenschiff entdecken, einen großen Schatz, eine Schatzsuche, auch viele zwielichtige Gestalten, die so unterwegs auftauchen, so eigentlich der Inbegriff von einem Abenteuerfilm durch die Perspektive von Kindern, vermutlich so neben Stand by Me auch so absoluter Klassiker aus dem Genre. E.T. finde ich sehr toll, weil E.T. hat ja diese Prämisse, der Alien kommt auf die Erde, wird zurückgelassen von seinen eigenen Leuten und will dann wieder nach Hause telefonieren, macht die Bekanntschaft mit einem kleinen Jungen, der ihm dabei hilft, wieder den Kontakt zu seiner Spezies aufzunehmen. Skeleton Crew dreht diese Prämisse so ein bisschen um. Wir sind nicht auf der Erde und wollen nach Hause telefonieren, sondern wir sind im Weltraum und können nicht nach Hause telefonieren. Es gibt wirklich keine Mittel, außer vielleicht dieser eine äußerst unzuverlässige Jude Laws Figur, die wir nicht vertrauen können. Und generell dieser Spielberg-Charakter, das alles, diese staunenden Spielberg-Faces, das ist ja was ganz Markantes, was in E.T. glaube ich auch sehr definiert
und einfach
wurde.
So dieses 80er-Jahre Coming-of-Age-Gefühl, so Kinder, genau. Die durch die Vorstadt mit ihren Bikes rasen.
Ja, genau, total. Und Vorstadt bringt uns auch zu Poltergeist. Poltergeist ist eigentlich für mich einer der definierenden Suburbia-Filme, also wo du dieses ganz spezifische amerikanische Vorstadt, diese ganzen Villen in diesen kreisrunden Straßen schön angeordnet und was Poltergeist irgendwie so toll macht. Ich meine, das ist ein Horrorfilm an dieser Stelle. Es ist kein Abenteuerfilm, kein Fantasyfilm, kein Science-Fiction-Film, sondern ein richtiger Horrorfilm. Also du hast dieses perfekte Idyll und dann tun sich dahinter Abgründe auf. Und ein bisschen schlummert das für mich auch in Skeleton Crew drinne, weil eben diese perfekte Ed Etten-Vorstadt-Idylle, die wir kennenlernen, ja auch doch irgendeinen Abgrund in sich birgt. Und der wird für mich auch wirklich schon in der ersten Folge aufgerissen, wenn eben dieses Raumschiff aus dem Schulhof aufsteigt. Da findet ja ein Wahnsinns-Erdbewegung statt. Das ist ungefähr so wie ein Poltergeist, wenn der Baum wie die peitschende Weide um sich schlägt und irgendwie diesen perfekt gemähten Rasen aufwirbelt. Also da steckt sehr viel DNA von diesem 1980er Suburbia Emblin Kino definitiv drinne. Ich würde allerdings sagen, auf den ersten Blick, wenn ich sehr zynisch wäre, wäre irgendwie so der Verdacht, will Lucasfilm sich da einfach nur sein eigenes Stranger Things schaffen, was ja auch sehr irgendwie von diesem ganzen Elementen inspiriert ist, einfach auf diesen Zug aufspringen. Aber jetzt, nachdem ich diese drei Folgen gesehen habe, finde ich, da steckt schon wirklich eine ganz eigene Coming-of-Age-Geschichte drin, die halt einerseits dieses Vermächtnis weiterträgt, aber andererseits auch gar nicht so sehr immer dieses, ah, guck mal, und habt ihr das erkannt? Und ah, guck mal, da hängt das Poster.
Also es ist nicht so 80s nostalgisch wie Stranger Things.
Genau, also ich glaube, die Nostalgie steckt definitiv mit drinne, aber es ist auch einfach, also ich glaube, die Hauptbewegung der Serie ist wirklich, was ist, wenn wir dieses Abenteuer mit den Kindern einfach im Weltraum erzählen? Das ist eine Geschichte, die für sich steht. Und die Nostalgie wird ja auch insofern hinterfragt, dadurch, dass die Kinder ihre Heimat hinterfragen müssen. Also es ist nicht nur diese Bewegung zurück, 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 sondern Moment, an was erinnern wir uns eigentlich? Was ist denn zurück? Was ist denn das Zuhause? Und also da sind wir auch schon wieder im richtig guten Coming-of-Age-Motiv drin.
So, wir haben es jetzt auch ein paar Mal gesagt. Goonies in Space. Mhm. Jetzt wollen wir natürlich auch die Fragen klären, wenn das so sehr Goonies in Space ist, ist es denn dann noch Star Wars? Steckt da noch genügend Star Wars drin, damit es nicht einfach nur ein Goonies in Space ist? Das heißt ja auch Star Wars Skeleton Crew. Also allein die ersten 5 Minuten auf jeden Fall. Da weiß man schon mal, okay, wir sind hier in Star Wars. Wie würdest du das sagen? Also ich finde schon, auf jeden Fall, weil so Themen, die halt auch sich durch Star Wars ziehen, sind da auf jeden Fall mit vertreten. So dieses Thema Mythenbildung, das ist ja auch was ganz viel in Star Wars verortet wird. Zum Beispiel Wim, der mit diesem Glauben aufwächst, dass die Jedi die strahlenden Helden und Friedenswächter der Galaxis sind und gar nicht weiß, was mit denen geschehen ist, dass die Ära der Jedi eigentlich schon längst vorbei ist. Oder auch diese ganzen zwielichtigen Gestalten, da hattest du ja schon so Vergleiche gesagt wie Lando Calrissian, wo man nicht weiß, kann man ihm jetzt trauen, kann man ihm nicht trauen. Das sind schon viele Sachen, die auch in Star Wars drinstecken.
Ja, also das Einzige, was mich wirklich aus der Serie rauskatapultiert ist, da komme ich wieder auf Ed-Etten zurück, ist diese doch sehr nahe Anbiederung an dieses Vorstadt-Idyll. An sich finde ich die Idee gut, die passt perfekt zum Konzept der Serie, aber rein wie es designtechnisch umgesetzt ist, es könnte auch einfach so eine futuristische Black Mirror-Folge sein. Es ist viel zu sehr in unserer echten Welt verankert. Und ich finde das sehr interessant. Bei der Star Wars Celebration 2023 hat Doug Chang, also so der quasi Concept Art Mastermind im Star Wars Universum seit Ralph McQuarrie nicht mehr da ist. Also der wirklich ganz ikonische Sachen entworfen hat, wie den Naboo Fighter in Episode 1 oder so. Und inzwischen auch ganz viel eben beaufsichtigt, gar nicht mehr so viel selbst zeichnet, aber also er hat da so ein bisschen die Designphilosophie von Star Wars geteilt und hat gemeint, das muss immer irgendwie in unserer echten Welt verankert sein. Aber es braucht halt diesen einen Tick, den es auch ein bisschen entfremdet, der dir irgendwie diese Form zeigt, die du identifizieren kannst. Aber es darf halt nicht exakt das von uns sein. Und ich habe leider die Befürchtung, dass es bei Skeleton Crew zu sehr in die andere Richtung gekippt ist, dass wir zu sehr in unserer echten Welt verankert sind, zumindest was diese Ed-Ettin-Sachen angeht. Und das finde ich auch deswegen besonders tragisch, weil du hast wieder, und da kommt irgendwie so ein kleines Ahsoka-Trauma zurück, wo wir auch in eine fremde Galaxis fliegen, die wir noch nie gesehen haben. Und der Planet, den wir dort kennenlernen, sieht halt aus wie die einfallsloseste, trostloseste, graueste, was auch immer Wüste, die man sich irgendwie vorstellen kann.
Da kommen halt auch die trostlosen Hexen her, da muss es ja auch trostlos aussehen.
Ja, ich weiß nicht, also wenn ich mir denke, irgendwie so in Episode 3 gibt es diese kurze Order 66-Montage, wo du einfach mal so auf eine fantastische Welt nach der anderen geworfen bist, wo du irgendwie kalte Welten hast, warme Welten hast, fantasievolle Welten hast, so, weißt du, das ist so einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, Ärmel geschüttelt, Ärmel geschüttelt. Und jetzt diese Star Wars-Serien machen jetzt schon zum zweiten Mal, stellen dir irgendwie einen Planeten vor, der geheimnisvoll sein soll. Und der eine ist halt einfach komplett traurig, der in Ahsoka. Und hier Ed-Etten in Skeleton Crew fühlt sich dann doch zu sehr nach allen Science-Fiction-Filmen an, die wir irgendwie in den letzten 30 Jahren im Kino geguckt haben. Ist irgendwie so eine vertane Chance, wo sie sich wirklich zu sehr von dieser, wir wollen diese Suburbia unbedingt im Star-Wars-Universum drinne haben. Und klar, es gibt einige Designs, einige Sachen, die so ein bisschen übertragen sind. Aber irgendwo war ich dann auch zu sehr mit, Moment, rennt gerade Peter Parker einfach dem Schulbus in New York hinterher.
Ist ja auch der gleiche Regisseur.
Ja, John Watts. Weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen? Hatte ich das rauskatapultiert oder?
Ich fand schon, Ed-Etten sieht halt so gar nicht nach Star Wars aus. Und was mich rauskatapultiert hat, sind die Speeder-Fahrräder. Also wir nehmen was von Star Wars, was man kennt, so Speederbikes, und machen daraus Kinderfahrräder, indem wir Benzel dran machen vorne. Das hat mich total rausgerissen.
Ja, ja. Ja, also da haben sie sich ein bisschen zu sehr von diesem, keine Ahnung, 80er-Trieb überrollen lassen.
Ich finde die Musik tatsächlich ganz cool, die so gar nicht Star Wars-ig ist teilweise. Also wenn sie da bei den Piraten sind, hast du bei diesem Spaceport hast du so piratige Musik, nenne ich sie jetzt mal. Und dann hast du, wenn sie auf einem Mond laufen, hast du so Sci-Fi-B-Movie-Klänge plötzlich. Das klingt dann nicht so mehr nach Star Wars, sondern nach was ganz anderem, aber cool, passt halt zu dem.
Ja, ich finde, die Musik passt tatsächlich sehr gut. Das ist übrigens Mick Giacchino, ist der Komponist.
Das ist
der
nicht,
Sohn.
Nicht der Spitzname von Michael Giacchino.
Genau, der hier im Star Wars Universum bisher tatsächlich leider nur Rogue One komponiert, hat dem aber durchaus mal ein paar mehr Star Wars Projekte anvertraut werden könnten.
Genau, und dann haben wir natürlich, was natürlich auch von anderen Star Wars Serien unterscheidet, dass Kinder als Hauptcharaktere im Fokus der Story stehen. Zumindest in Live-Action. Im Animationsbereich gab es das natürlich
Max,
schon.
Und Max, wie stehst du zu den Ewok-Filmen? Okay.
Weil die habe ich verdrängt. Die habe ich das letzte Mal bestimmt mit 5 Jahren gesehen irgendwo im TV.
Okay, ich habe das Gefühl, Skeleton Crew trägt auch ein bisschen dieses Vermächtnis weiter. Ich weiß, dass Lucasfilm jetzt nicht unbedingt sehr stolz über diese Ewok-Filme spricht, aber sie sind ja theoretisch irgendwie so als Legacy Edition auf Disney Plus verfügbar. Sie gehören nicht wirklich zum Kanon dazu, aber auch weil du vorhin ganz kurz so, geht so ein bisschen in so eine B-Movie-Richtung und manchmal denke ich mir, ja, es könnte auch so ein TV-Special sein. Oder vielleicht auch inspiriert von so einem alten schwarz-weißen Serial oder so, was man früher gesehen hat. Was ja auch wiederum George Lucas inspiriert hat für sein Star Wars.
Konnten dich die Kinder denn überzeugen als Star Wars Hauptfiguren? Weil sonst Kinder und Star Wars Live-Action haben ja jetzt eher eine komplizierte Vergangenheit. Und wenn man denkt, wie wurden Kinder als Hauptfiguren bisher aufgenommen bei Star Wars, wäre ich jetzt nicht der Erste im Studio, der geschrien hätte, geil, wir machen jetzt eine Serie nur mit Kindern, weil die Fans so lieben. Wir hätten da Episode 1.
Jack Lloyd ist natürlich eines der düstersten Kapitel, was so diese, wie Stars von Fans oder auch Nicht-Fans empfangen worden, ist auch schon das falsche Wort dafür. Also es gibt Gründe, warum Jack Lloyd kein großer Schauspieler ist und eine Karriere hat oder so. Deswegen hoffe ich auch, dass diese Kinder gut beschützt werden. Und das hört sich jetzt so dramatisch an. Aber wir hatten es ja direkt wieder bei Acolyte, dass Amanda Sternberg kurz nach der Absetzung der Serie über ihre Erfahrung gesprochen hat und dem Hass, dem sie einfach ausgesetzt war in den unterschiedlichsten...
Ich hoffe, der kleinen Leia aus Obi-Wan geht's gut.
Ja, tatsächlich. Und sie hat ja auch damals irgendwie so, oh, jetzt kommt die Obi-Wan-Serie und wir müssen der kleinen Leia irgendwie zuschauen. Das hat ja auch schon für so ein Raunen aus bestimmten Ecken im Internet gesorgt. Aber ich weiß nicht, ich will mich damit eigentlich nicht näher beschäftigen, weil es immer so die hässlichste Seite irgendwie von Fandoms oder so zum Vorschein bringen kann. Natürlich auch wichtig zu betonen.
Aber du kannst sie nicht verleugnen, Matthias.
Ja,
die dunkle
überhaupt
Seite
nicht.
Der Macht ist Teil der Waage.
Deswegen finde ich es ja auch wichtig, dass dann Leute wie Amanda Sternberg darüber sprechen und das sehr transparent rausbringen. Oder Moses Ingram bei der Obi-Wan-Serie war ja auch so ein Beispiel, wo sich dann auch irgendwie direkt Ewan McGregor zu Wort gemeldet hat und gemeint, Leute, merkt ihr es eigentlich noch, was hier abgeht? Ich glaube, das, was Skeleton Crew irgendwie so für sich hat, ist, dass die ganze Serie sich halt darum dreht. Also keiner kann sagen und, hey, ich dachte, ich sehe jetzt die Obi-Wan-Geschichte und jetzt muss ich die Young-Lea-Geschichte schauen. Das Argument funktioniert hier nicht, weil das ist deren Geschichte. Das sind die Hauptfiguren. Und ohne jetzt weiter darauf reinzugehen, ich finde, die sind sehr gut geschrieben, die Kinder. Die Dialoge funktionieren erstaunlich gut. Die kriegen diesen wunderbaren Balanceakt hin zwischen, wir reden in so einem halben Star-Wars-Fachsprech, wenn irgendwie Parsecs gedroppt werden, wenn keine Ahnung was. Also so wie The Mandalorian immer sein Dank Farrick irgendwie reinbringt, um dir klarzumachen, okay, wir sind definitiv in dieser weit entfernten Galaxis. Es gibt Cold Hard Credits und so. Also da balancieren sie sehr schön auf diesem... Wir sind Teil von dieser größeren Mythologie, aber wir unterhalten uns auch irgendwie wie Kinder, die das gerade erleben. Wir sind gerade in unserem eigenen Stand by Me. Wir sind gerade die Goonies. Jeder hat irgendwie so seinen Charaktermoment, wo er seine Spezialfähigkeit in Anführungsstrichen irgendwie zum Ausdruck bringen kann. Dieses Hin- und Her-Gezanke, dieses Starten mit dem Raumschiff fängt dann auch so ein bisschen das ein, was Rey und Finn und BB-8 zum ersten Mal im Millennium Falcon und dann geht's hier und da. Sie fühlt sich sehr lebendig an. Und ich muss ja auch gestehen, ich bin mega kritisch an dieses Projekt herangekommen, weil ich irgendwie kein Fan von den Spider-Man-Filmen von John Watts bin, weil ich die ganze Zeit das Eindruck hatte, das ist so das Projekt, was weiß nicht, halt so am randomsten noch angekündigt wurde. Und ich habe dann diese drei Folgen, die wir schon sehen durften, einfach zweimal hintereinander geguckt, weil es ja so was Grundaufrichtiges in sich hat. Ich dachte, es geht fast in die Richtung von so einem Paddington-Film im Star Wars-Universum. Es ist sehr, sehr holsam irgendwie, diese Geschichte zu erleben und fand das auch richtig ansteckend irgendwie. Also die Serie hat definitiv einen Charme, den man sich nicht widersetzen kann. Auch wenn sie jetzt filmisch...
Jetzt möchte ich Paddington in Space sehen.
Ja, ich meine, filmisch ist sie schon eher in diesen Volume-Look und Mandalorian-Sachen und so. Ich habe da neulich tatsächlich einen sehr langen Text drüber geschrieben, warum ich das alles sehr deprimierend finde, wie Star Wars-Serien heutzutage aussehen, mit Ausnahme von Andor, wo wirklich eine ausgefeilte Filmsprache existiert. Aber bei, klar, man sieht, wo das Volume anfängt und aufhört in Skeleton Crew, das ist irgendwas...
Also nicht, wenn du die Serie auf deiner Apple Watch guckst.
Ja, das ist irgendwie sowas, wo ich nicht weiß... Was da gerade die Philosophie bei Lucasfilm ist, was das Filmemachen angeht. Aber trotzdem hat die Serie genug Momente irgendwie, die ganz allein für sich funktionieren. Und irgendwie so der Moment, an den ich am öftesten denke, ist, wenn Jude Law, du hast das vorhin schon erwähnt, mit den Kindern vor diesem riesen Mond spaziert. Und das ist einfach so ein pures Abenteuerfilm. So, weißt du, Bild, da sehe ich einfach, wie die losgehen, auf Schatzsuche gehen und...
Vor allem, wie es gefilmt ist, weil du siehst halt nur diese Silhouetten, ja. Und hinter ihnen ist halt so ein glühender Planet und du siehst halt nur diese Silhouetten, die durchs übers Bild laufen.
Es ist auch im Endeffekt, sind wir da wieder sehr nah an einem E.T.-Bild, nämlich E.T. und das Fahrrad
vor dem Mond,
Elliot,
ja,
genau. Es ist, ja, weiß nicht, also so, wo ich dachte, da kann man sehr schön mitträumen irgendwie und das ist nicht dieser Modus von Ahsoka, wo es nur noch um Mythologie, nur noch um Figuren und irgendwas geht, nur noch der muss zurückkehren, das muss geklärt werden und im Endeffekt versteifen wir uns dann da irgendwie, sondern weiß nicht, die Serie läuft einfach und das ist gut. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, damit kommen wir dann schon mal zu dem Fazit, ob sich Skeleton Crew lohnt. Ich glaube, es ist schon ein bisschen rausgekommen. man kann natürlich sagen, funktioniert der Vibe, da haben wir schon drüber gesprochen. Dieses 80er-Feeling, dass die Serie auch ein bisschen was anderes macht, nicht immer sehr Star Warsig rüberkommt dabei. Der Look, ich finde ihn manchmal schick, manchmal nicht. Es ist Hit und Miss. Das CGI sieht manchmal richtig schlecht aus. Dann hast du aber diese coolen Kreaturendesigns, diese handgemachten wieder, die immer funktionieren bei Star Wars. Bei mir geht's eher so in Richtung, ich fand's ganz gut, unter Vorbehalt, weil ich nicht weiß, was danach noch kommt. Mir ist die Struktur, wie die Serie aufgebaut ist, etwas zu linear lineare Filmstruktur. Daher haben wir halt auch noch nicht den Hauptteil gesehen, weil jetzt ist eigentlich erst so die Exposition vorbei, so wirklich.
Wir kommen gerade im zweiten Akt an, im Endeffekt.
Deswegen kann natürlich sich jetzt komplett ändern, dass die Crew jetzt so episodisch jede Episode auf einen neuen Planeten reist und so irgendwie ihrem Ziel näher kommt. Weiß man nicht.
Sie suchen ihren Planeten per Ausschlussverfahren und werden alle x Billiarden Planeten abklappern, bis sie wieder in Ad-Atom sind.
Sie haben es doch auf 1000 eingegrenzt.
Ach so, ja, pardon.
Mich hat's noch nicht so komplett gecatcht. Mhm. Man muss natürlich auch sagen, es ist keine Mystery-Box-Serie, so wie andere Star-Wars-Serien, wo immer so ein sehr, sehr großes Geheimnis um irgendwas gemacht wird. Wie bei The Acolyte. Wer ist der Acolyte? Wer ist der Sith? Und dass du jetzt wirklich Woche für Woche rätselst, das hat die Serie jetzt nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie sie funktioniert mit dem Woche für Woche ausstrahlen. Ob sie sich dann am Ende vielleicht doch eher als Binge eignet. Aber die Dynamik der Figuren, das ist so für mich das Highlight, wo ich jetzt sage, ich bleibe auf jeden Fall dran und gucke das weiter, weil das mir wirklich richtig gut gefällt.
Ja, ich kann vieles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich dachte auch beim Schauen mehrmals, warum ist das nicht einfach ein zweistündiger Film? Das wäre so perfekt. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der unglaubliche Regiekader hier. Da sind Leute involviert, nicht nur John Watts.
Da haben wir erst zwei von gesehen.
Genau, David Lowery. Es kommen jetzt noch Folgen von den Daniels, Daniel Kwan und Daniel Scheinert, die hier Swiss Army Man gemacht haben und Everything Everywhere All at Once, also auch zwei sehr gefragte kreative Köpfe in Hollywood. Jack Schreier, der jetzt diesen Thunderbolts im MCU inszeniert hat, der nächstes Jahr ins Kino kommt und auch eine sehr tolle Coming-of-Age-Liebesgeschichte gedreht hat mit Margos Spuren, kam vor jetzt schon einigen Jahren ins Kino. Bryce Dallas Howard kennt man natürlich im Star Wars Universum inzwischen, hat bei Mandalorian schon einige Episoden inszeniert und auch The Book of Boba Fett. Lee Isaac Chung, den mag ich ehrlich gesagt sehr, weil ich Minari ist so sein großer Durchbruchsfilm, ganz berührende, auch im Endeffekt Coming of Age Familiendrama Geschichte und hier ist ein großer Blockbuster dieses Jahr, Twisters.
Oh, stimmt.
Genau, fand ich auch ziemlich stark und ja,
kommen
genau.
Sie auf einen Planeten mit Twistern?
Ich hoffe es, das wäre natürlich ziemlich cool. Nein, da muss ich gestehen, die Diskrepanz ist halt wie bei allen anderen Star Wars Serien. Du hast diese großen, richtig guten Regieleute, aber irgendwie so richtig kommt's nicht rüber. Und trotzdem bilde ich mir manchmal ein, dass ein bisschen mehr Bewegung als in so einer Serie wie Ahsoka stattfindet, die ich schon als ungemein Star letzten Endes empfunden habe. Ja, ich weiß nicht, Star Wars Serien und wie sie inszeniert sind, das ist irgendwie...
Ist eine Sache für sich.
Ist eine Sache für sich und deswegen sage ich, lest mal einen Text, den ich dazu geschrieben habe. Da habe ich vieles versucht zu formulieren, was mir jetzt so in den letzten 4 Jahren, 5 Jahren, seitdem es irgendwie eben diese Star Wars Serien im Live-Action-Format gibt, was mich da beschäftigt, habe ich versucht irgendwie aufzuschreiben und Endor ist bisher nach wie vor das einzige Ding, was so komplett durchgebrochen ist, wo ich sagen würde, da ist überhaupt kein Unterschied mehr zwischen dem, was die Kinofilme können und dem, was die Serie kann. Ja.
Also ist Skeleton Crew so dazwischen. Also ja, es ist jetzt nicht herausragend, aber es ist besser als gedacht.
Genau,
oder?
Und ich glaube, dass die Geschichte und die Figuren so funktionieren, trägt dich über vieles hinweg. Weil ich glaube, da wird auch nochmal deutlich, was dann zum Beispiel das Problem von sowas wie Ahsoka ist, wo halt keine richtig gute Geschichte außenrum existiert. Nichts, was dich so in den Bann zieht, wenn du nicht 100% involviert bist in, okay, Ahsoka ist eine große Konstante im Star-Wars-Universum und das ist die Mythologie außenrum.
Also wenn man nicht Max heißt, dann gefällt einem Ahsoka nicht.
Nein, oh Gott, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber ich spreche einfach nur von meinem Empfinden her. Und ich meine, ich mochte ja auch viele Teile in Ahsoka, aber es ist rückblickend.
Jobbar.
Ja, oh Gott, auch toller Druid. Ja, und ich meine, wenn hier noch Hayden Christensen kommt.
Was?
Nein, Quatsch, der kommt natürlich nicht, aber das ist was Ahsoka für sich leider hat.
Was würdest du denn sagen, für wen lohnt sich Star Wars Skeleton Crew? Auf jeden Fall nicht für Star Wars Zyniker, denen sowieso nichts gefällt.
Ja, nee.
Es gibt halt so diese Stimmen, die immer fordern, wir wollen neue Geschichten. Star Wars soll nicht immer das Gleiche sein. Und dann bekommen wir aber Serien, die was komplett anderes sind, wie zum Beispiel Acolyte, und die werden trotzdem verrissen.
Ja, also finde ich auch verblüffend, dass Acolyte wirklich so hart abgeprallt ist. Ich meine, da gibt es auch viele Fans von. Und ich habe auch schon wirklich viele tolle Texte über Acolyte gelesen, die so rausgestellt haben, was diese Serie besonders einmalig macht. Ich meine, im Endeffekt, wir haben ja gerade schon über ganz viele Referenzen genannt. Wenn ihr euch irgendwo zwischen E.T. und die Goonies wohlfühlt.
Oder auch auf Disney Plus, wenn ihr Willow und Percy Jackson mochtet, was vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung geht von den Serien, wie sie erzählt sind.
Ah ja, ich meine, ich fand Percy Jackson furchtbar. Deswegen will ich das nicht, aber ich habe ein großes Herz für Willow. Also lasse ich diesen Vergleich durchgehen, Max.
Menno.
Ja.
Dann auf jeden Fall, wenn ihr Willow mochtet.
Ja.
Was ja auch, es ist jetzt keine Kinderserie, aber es ist halt eine Serie mit Kindern, kann
ja
man eher sagen.
Oder also über Kinder. Das muss man einfach akzeptieren, weil wenn man sich damit nicht anfreunden kann, ich glaube, dann kommt man nicht weit.
Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass es eine Star Wars Serie mit Kindern gibt, weil die Galaxie ist so breit und ich meine, bei Marvel kann ich auch eine Jugendserie wie Miss Marvel haben und auf der anderen Seite irgendwie auch harte Action von Daredevil feiern. Mhm. Da ist halt auch ein riesiger Spielraum in so einem Universe, was erzählt werden kann. Von daher finde ich das auch ganz cool, dass Star Wars dann auch unterschiedliche Genres mal irgendwie bedient.
Ich würde vielleicht auch sagen, wenn ihr gerade Hunger nach neuem Fluch der Karibik-Abenteuern habt, dann wagt vielleicht auch mal so einen Blick da rein, weil ich habe schon so einige Dynamiken aus den Fluch der Karibik-Filmen. Die sind ja auch, haben teilweise düstere, große Herausforderungen, aber es ist auch mit sehr viel Humor, mit sehr vielen verspielten Details irgendwie umgesetzt. Und Skeleton Crew ist da vom Tonfall, finde ich, tatsächlich sehr ähnlich. Gerade wenn Jude Laws Figur reinkommt und eben sein Zynismus mit der Unschuld dieser Kinder kollidiert, da ergeben sich schon sehr viele lustige, verspielte Momente, die, ja weiß nicht, Spaß machen einfach.
Sehr gut. Und dann gehen wir jetzt noch ganz kurz in einen Spoiler-Teil.
Ja, also, ich meine, wir haben
schon
fast die Lauflänge eines Podcasts auch erreicht.
Aber wir haben es versprochen. Deswegen gibt es jetzt noch Spoiler. Hast du noch irgendwelche Highlight-Momente, die du noch herausstellen möchtest, über die du noch nicht sprechen konntest bisher?
Also mein größter Highlight-Moment ist ein super spezifischer Moment.
Okay.
Den ich jetzt, weiß gar nicht, ob ich den erklären soll. Aber es gibt, irgendwann, wenn die Kids auf Jude Law treffen, müssen sie wieder von dem Piratenraumhafen flüchten. Mhm. Und Raumschiff, in dem sie sich befinden, wird gerade getankt. Und das heißt, sie hängen an einer Fuel-Line, also an einem Tankschlauch, was auch immer.
Ja.
Und versuchen dann wegzufliegen. Und das klappt nicht so richtig, weil eben noch dieser Schlauch mit dem Schiff verbunden ist. Und Jude Laws Figur bemerkt dann so völlig aufrichtig, weil er ist ja eigentlich so dieser Zyniker, der dem an den nichts rankommt, der sich da, weiß nicht, nicht irgendwie auf dieses Niveau von den Kindern runterlassen will. Und dann sagt er, oh, das ist aber wirklich eine sehr gut gemachte Fuel-Line. Und das ist irgendwie so ein Moment, wo ich den gucke und denke, woher kam das gerade? Und also er sagt das so aufrichtig und es ist so ein seltsamer Satz, dass er das sagt. Aber ja, das ist mein random favorite Moment, den vermutlich kein Mensch nachvollziehen kann. Aber das war wirklich, als ich den Screener geschaut habe, ich habe direkt zurückgespult. Oh, Moment, das hat er gerade nicht wirklich gesagt. Ja, willkommen in meinem Kopf. Max, was ist dein Lieblingsmoment?
Einfach jeder Moment mit Neil.
Ja.
Nach der Yordhort kommt jetzt die Neil Nation. Ich finde den einfach so knuffig, diesen kleinen blauen Elefanten mit den Schlappohren und diesem gekämmten Seitenscheitel. Es ist einfach sehr, sehr süß. Und es gibt einen Moment, wo die Kinder auf dem Raumschiff schlafen und die Kamera fährt über die Kinder und dann einmal kurz hörst du nur Neil, der im Schlaf nicht schnarcht, sondern trötet, weil er einen Rüssel hat. Das ist so süß.
Ja. Wie heißt der aus Young Jedi Adventures? Ich hab's gerade vergessen.
Naps?
Ja, genau. Naps und Neil müssen sich irgendwann mal im Star Wars-Universum treffen, was vermutlich nie passieren wird, weil sie wirklich aus zwei komplett unterschiedlichen Ähren stammen. Aber ja, blaue Wesen im Star Wars-Universum gibt immer Bonuspunkte. Fun Fact, Neil hätte fast grün werden sollen.
Nein!
Ja,
aber oder Grogu?
Ja, genau. Dann wäre glaube ich, so sehr die Ähnlichkeit zu Yoda. Und
dann sieht ihm, glaube ich, immer schlecht aus.
Ja, wie als ist ihm übel. Was aber auch witzig wäre, weil überleg mal, die waren noch nie in einem Raumschiff. Was ist, wenn die einfach so im Endeffekt wie so Seasickness oder sowas haben?
Sehr interessant.
Ja.
Und ich mag die Eulenastrologin. In Folge 3 gibt es eine Figur, sie heißt Kim, aber sehr kompliziert geschrieben.
Ja, irgendwie so K-H-Apostroph.
Y, genau.
M-M, ach, keine Ahnung, ich weiß
nicht. Wie Madison bei She-Hulk. Ja. Mit einem Y und einem N. Mhm. Aber das Y ist nicht da, wo du denkst, wo es ist. Genau, eine Eulenastrologin, das sagt eigentlich schon alles. Sie hat einen kleinen Umhang und sie flattert durch ihr vermülltes Observatorium. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Und mitten im Satz krächzt sie meist immer so ein Haha! Also das ist der Vibe der Serie. Der fängt es, glaube ich, ganz gut ein. Wenn wir über Spoiler reden, wollen wir natürlich noch kurz über Nanawood reden, weil wir es schon viel umschrieben haben. Ja. Dass nicht so ganz klar ist, wer er ist. Die Serie gibt ihm auch viele Namen.
Genau, Crimson Jack ist der zweite Name, den wir bisher kennengelernt haben. Ich glaube, er bekommt tatsächlich noch mehr. Jude Law hat das irgendwo in einem Interview mal durchblicken lassen, dass es mehrere gibt.
Also er hat schon drei. Er hat Captain Silvo.
Ah ja, stimmt, haben wir auch noch. Genau, und da sind wir wieder bei der Öffnungssequenz, von der ich vorhin gesprochen habe, dieses Enter-Manöver. Da ist tatsächlich Jude Laws Figur der Captain, der sich unter der Maske versteckt. Also er ist tief verwurzelt in der Brutus Lore, der ja später dann auch wieder auf dem Raumhafen auftaucht. Und wir wissen, okay, er ist mindestens ein Pirat. Er hat seine Crew mehrmals im Stich gelassen und sie nicht zum Schatz geführt, so wie auch in der Eröffnungssequenz, wo einfach nur ein jämmerlicher Credit im Tresor schlummert. Und deswegen hat die Crew eine Meuterei gemacht und ihn in die Brick gesperrt. Aus dieser Brick konnte er dann dank der Kids ausbrechen. Er hat Machtfähigkeiten, er selbst ist kein Jedi, glaube ich, können wir an dem Punkt sagen, weil er zwischendrin dann auch sagt, Moment, das habe ich nie von mir behauptet, das war immer das, was ihr einfach angenommen habt. Er
aber meinst du, könnte er es sein? Also vom Alter her würde es passen. Die ja. Order 66, wenn man so zurückrechnet, war da ein junger Erwachsener wahrscheinlich zu der Zeit. Weil wenn es jetzt auch parallel zu Ahsoka spielte, dann war er wahrscheinlich auch noch ziemlich jung. Ich finde aber so dieses Jedi, der nach der Order 66 kriminell wurde, ist dann, glaube ich, so ähnlich zu Sachen, die schon erzählt wurden. Wie Balin's Goal hatten wir auch den bösen Jedi. Oder allein die Geschichte von Ahsoka selbst, die ja auch den Jedi-Orden verlassen hat irgendwann. Weiß ich nicht, ob sich damit Star Wars einfach zu sehr wiederholen würde. Und es ist schon ziemlich offensichtlich, dass er kein Jedi ist.
Ja, also ich glaube eher einfach jemand, ich meine, die Macht durchfließt uns alle.
Aber dass er ein Machtnutzer ist, davon können wir, glaube ich, schon ausgehen.
Ja, oder? Es gibt ja definitiv den Moment, wo er den Schlüssel transportieren lässt.
Und er kann das Licht ausmachen. Das macht er einmal.
Ah, ja.
Er schnipst und dann geht das Licht aus.
Und da ist er schon wieder ganz im Dumbledore-Metier. Falscher Dumbledore-Darsteller, aber zumindest Dumbledore.
Also es gibt ja eigentlich nur so zwei Optionen. Entweder ist es eine sehr unspektakuläre Auflösung am Ende. Also er kann Macht nutzen, aber hat einfach nie gelernt, was er damit anfangen soll. Frage ich mich auch, warum er als Piratencaptain nicht die Macht genutzt hat, um diese Tür da zu öffnen. Oder es gibt halt einen spektakulären Twist, wie er hat vielleicht für die dunkle Seite der Macht gearbeitet, als Inquisitor oder was auch immer ähnliches. Und das Ganze ist dann eine Redemption-Story, könnte es auch sein. Und besonders spannend wäre das dann halt für Wim, weil er halt die Jedi so anhimmelt und jetzt plötzlich dann mit einem Bösewicht zusammenarbeiten muss und realisiert, dass es dann doch kein schwarzes Gut gegen Böse, Schwarz-Weiß-Denken gibt.
Und das wäre auch die klassischste Piratengeschichte, dass der Mentor eben nicht der Mentor ist, sondern vielleicht auch jemand, der dich verraten wird. Und dich nebenbei auch noch als Mentor begleitet.
Und dann gibt es natürlich noch dieses eine Still aus einer späteren Folge, was schon von Disney veröffentlicht wurde, wo er vor so einer Felswand mit, heißen die Urkittat, diese Sith-Runen an der Wand sind. Maybe.
Wer weiß, irgendwas kommt da noch. Wobei ich bei ihm gar nicht so, also ich will jetzt nicht unbedingt wissen, ist er ein Jedi oder nicht. Mich interessiert wirklich nur, wann verrät er die Kinder. Wie egoistisch wird sein Handeln, wie viel Jack Sparrow steckt in ihm drinne? Und selbst Jack Sparrow hat ja am Ende der Reihe, wollte ich gerade sagen, am Ende vom dritten Teil der ursprünglichen Trilogie, diesen Moment, wo er zum ersten Mal in seinem Leben irgendwas Selbstloses macht und dann Will Turner irgendwie diese Ewigkeit gibt, wo, glaube ich, Will Turner auch nicht unbedingt so glücklich drüber ist, aber er überlebt dadurch und Jack hätte es ja diese Ewigkeit vermutlich lieber für sich selbst gehabt. Egal. Ich glaube, da ist noch einiges möglich und wir können auch noch ganz kurz über Ed Etten sprechen, weil dieses Mysterium haben wir ja bisher auch nur so.
Der verlorene Planet der unendlichen Schätze.
Genau, das ist das, was er ja später als Attribut bekommt und es gibt dann auch so noch so irgendwie diesen Satz von: Es wurden bewusst Planeten abgeschirmt irgendwie so vom Rest der Galaxis, um eben so manche Dinge zu wahren. Und das finde ich sehr interessant, weil ich kann noch nicht sagen, ob Ed Etten was Gutes oder was Schlechtes ist. Also die Vibes, die ich mitnehme, finde ich eher unheimlich, weil du eben dieses starre System hast. Jeder muss eine Rolle spielen. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Irgendwie fast wie so eine gated community.
Und der Planet stammt ja aus der Zeit der alten Republik, also mindestens 1000 Jahre vor allem, was wir bisher gesehen haben.
So, ich meine, mit was für Mindset sind die Menschen da unterwegs?
Damals sah die Welt von Star Wars noch aus wie Amerika.
Oh Gott. Ja, es kommt raus, es ist einfach unsere Erde.
Oh nein. Bin ich gespannt, wie sehr die Serie dann noch darauf eingeht, auf diese Old Republic, die ja bisher auch in Live-Action noch nicht wirklich... Irgendwie.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie einen Deep Dive machen oder so, aber...
Zumindest, ob es da irgendwelche Schätze aus dieser Zeit gibt.
Genau. Ich meine, es gibt ja auch ein weiteres Bild, was auch schon im Trailer kurz zu sehen war, wo sie in so einer Art Schatzkammer sind, wo sie irgendwie diesen Indiana Jones Moment haben, diesen National Treasure Moment. National Treasure gibt es übrigens auch eine Serie bei Disney Plus. Und damit bin ich der erste Mensch, der das jemals erwähnt hat.
Was erwartest du denn vom Rest der Serie noch? Hast du Wünsche, hast du Befürchtungen?
Ich hoffe, dass sie irgendwie diesen Abenteuercharakter aufrecht erhalten können, also dass du weiterhin irgendwie dabei, also es wird jetzt vermutlich erstmal sehr episodisch laufen. Wir haben 8 Episoden insgesamt, 3 Stück haben wir jetzt gesehen und wir sind ungefähr, jetzt geht das Abenteuer los, jetzt kommt irgendwie auch so eine Phase, wo ein Film oft ein Problem hat, dass er irgendwie in so einen Autopilot verfällt und ein Ereignis nach dem anderen abspult und ich hoffe irgendwie, dass sie sich irgendwie diese Aufregung und Neugier beibehalten können. Ich hätte Bock auf so ein Planet-Hopping-Ding irgendwie so, von einem Planeten zum nächsten reisen, jedes Mal was anderes.
Also The Mandalorian.
Kennenzulernen. Ja, aber vielleicht ein bisschen mehr in diesem Herr-der-Ringe-Charakter, weißt du, dass du auch so von Rohan nach Gondor, nach Mordor irgendwie, weißt du, dass ich jedes Mal, dass das schon so ein Fluss ist, nicht so
das
wie...
Haben wir ja aber heute auch alle Franchises in den Topf geworfen.
Aber Achtung, der Unterschied zu The Mandalorian ist, das ist ja wirklich wie so ein Serial gehalten. Du hast einen Fall pro Woche und das will ich jetzt nicht unbedingt. Und
Na, in Staffel 2 haben sie zumindest ihre Quest und jede Folge haben sie dann eine Station ihrer Quest, um weiterzukommen.
Also ich hätte schon gerne dieses Gefühl, dass es sich wirklich, dass du einfach in dieser Reise mit dabei bist. Dieser Reisecharakter finde ich ganz wichtig irgendwie für so eine Abenteuergeschichte. Und ich finde, sie haben bisher sehr gute Arbeit geleistet, was all diese Coming-of-Age-Elemente angeht. Auch diese kleinen Dinge, was ich vorhin erwähnt habe, so du kriegst erst dein Pausengeld und später ist das Pausengeld, was dir vom Bulli auf dem Schulhof abgenommen wird und dann stellst du dir raus, dass das Pausengeld wirklich sehr wertvoll ist, weil es aus einer uralten Schatzkammer oder so stammt und das, weiß nicht, auf den ersten Blick, als dieses Pausengeld einfach dahingelegt wurde, habe ich so halb mit den Augen gerollt und dann habe ich gemerkt, nee, das sind sehr überlegt, diese ganzen Elemente und ich habe auch wirklich irgendwie so einen neuen Respekt vor John Watts und Christopher Ford gefunden, die ich bisher wirklich, weiß nicht, habe viele schlimme Dinge über John Watts gesagt, weil seine Spider-Man-Filme so furchtbar inszeniert sind. Aber langsam habe ich das Gefühl, dass das vielleicht auch sehr viel dieser Marvel-Rahmen war, in dem er einfach gefangen war und nicht, dass unbedingt Skeleton Crew ihm jetzt so viel mehr kreative Freiheiten gibt. Wir sind hier nach wie vor in einer Volume-Serie, wir sind nach wie vor in einem großen Franchise, was streng kontrolliert wird, gerade eben in the wake of The Last Jedi. Aber ich finde auch, wir schließen hier sehr schön an The Last Jedi mit Wim an, der ja ein bisschen so wirkt wie der Broomstick-Boy ganz am Ende. Der hier die Legenden von Luke Skywalker, ich meine, timeline-mäßig haut das jetzt nicht hin, aber so dieser Gedanke, es gibt diese großen Star-Wars-Episoden, die nicht nur wir als Zuschauer im Kino gucken oder im Fernsehen oder wo auch immer, sondern im Star-Wars-Universum existiert so ein kleines Bewusstsein für die Legenden. Und dann geht's eben darum, mit Rey sagt, oh mein Gott, Luke Skywalker, Han Solo, Millennium Falcon, habe ich alles schon mal irgendwo gehört.
Wusste so, hier nicht, passt das ja sehr gut zu dieser Coming-of-Age-Geschichte. Genau. Weil er glaubt, diese Legenden, die sehr alt sind, weil sein Planet natürlich auch sehr alt ist. Er gibt so diese Legenden von der Hochzeit der Jedi und jetzt wird er halt mit der wahren, harten Realität konfrontiert, dass die Serie halt, dass die Welt halt nicht so ist, wie er sich immer das gedacht hat. Was ja sehr schön zu diesem Coming of Age immer passt.
Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn der holsame Charakter der Serie noch so ein paar richtig grobe Schnitzer erhält, dadurch, dass eben sowas wie ein Verrat stattfindet. Irgendwas, was wirklich wehtut, bitte werdet nicht grausam, vor allem nicht gegenüber Neil. Aber ich weiß nicht, wie stark ist der Moment am Ende von Stand By Me, wo du im Endeffekt erwachsen geworden bist und es dann heißt, Freunde sind wie Kellner in einem Restaurant, sie kommen und gehen und holy shit, einfach. wie kann man sowas in so eine anfangs unschuldige Geschichte reinschreiben? Ich meine, Stand By Me beginnt mit der Leiche. Es ist alles schon sehr, sehr düster, aber das wäre natürlich noch irgendwie so dieser tolle Bogen, den sie irgendwie schlagen können. Also sie haben jetzt sehr viel, sehr schön vorbereitet und hoffentlich können sie es auch irgendwie.
Ich frage mich, was der Payoff ist für dieses ganze Jedi-Name-Dropping.
I don't know.
Wahrscheinlich einfach nur das Wim. Vielleicht muss er sich ja entscheiden, möchte er lieber ein Jedi sein oder ein Krimineller? Also wie Grogu. Steht er auch vor, er möchte er lieber. Und natürlich, wir haben hier schon eine Piratenserie oder eine Serie über Piraterie in Space. Da erwarte ich auch eigentlich noch jetzt nicht unbedingt einen Luke Skywalker-Auftritt, aber einen Auftritt des bekanntesten Star Wars-Piraten, der bekannteste Pirat der Galaxis namens Hondo Ohnaka.
Ja.
Alle Clone Wars und Rebels-Fans werden ihn vielleicht kennen oder wenn ihr mal in einem Disney-Park wart, im Millennium Falcon, dann
gebt nicht so viel an hier.
Dann werdet ihr auch Hondo Ohnaka kennen. Da würde ich mich freuen, wenn der auftaucht, das erste Mal in Live-Action dann tatsächlich. Und ich finde diese Piratenschatzkammer, die man im Trailer sieht, dieser große Thron, dieser Goldschädel, der sieht schon sehr verdächtig nach einem Hondo aus, von der Form.
Also es wäre tatsächlich der Cameo, der am ehesten Sinn.
Das ist der Cameo, auf den wahrscheinlich sich kaum jemand freut, den kaum jemand erkennt.
Ich weiß auch, Hondo Ohnaka ist ja wirklich eher so, da musst du wirklich im Star Wars Ding drin sein, um.
Ja, so wie bei Mandalorian, wenn da irgendwelche Rebels oder Clone Wars Figuren aufgetaucht sind.
Ja, ja.
Ich würde mich sehr freuen über Hondo Ohnaka. So. Ich glaube, damit können wir das erstmal beschließen. Falls wir jetzt komplett daneben liegen und die Serie jetzt die nächsten 5 Folgen ganz entgleist, dann machen wir vielleicht am Ende nochmal was, wenn die Serie durch ist.
Ja, und ich meine, wir können ja vielleicht auch nächstes Jahr irgendwann mal einen Podcast machen, wo wir zurückblicken auf Star Wars, 5 Jahre, Volume.
Wenn Andor kommt, es dauert ja nicht mehr lange. Wann ist soweit? Im April, ne?
April, 22. April, ich weiß nicht, 23. vielleicht dann in Deutschland. Irgendwas so um den Dreh rum.
Im April.
Im April.
Dann sehen wir uns wieder. Dann vielen lieben Dank, Matthias, für das weitere schöne Star Wars Gespräch. Wir bleiben hart dabei und lieben Star Wars weiterhin.
Solange kein neues Book of Boba Fett kommt, alles gut.
Don't jinx it. Dann sage ich, ja genau, danke dir und euch da draußen, streamt was Schönes und möge die Macht mit euch sein. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.